Wer schreibt denn sowas?
Realismus und Naturalismus.
Mitte des 19. Jahrhunderts. Die Revolution von 1848 ist gescheitert. Es wird ruhig.
Endlich.
Die pathetische Freiheitslyrik.
Radikaler Unfug.
Und die verklärende Biedermeier-Literatur.
Sentimentaler Unfug.
Weichen einem nüchternen Blick auf die Realitäten des Lebens.
Jawohl. Immer schön auf dem Teppich bleiben.
Realismus ist das Stichwort der Epoche. Die wichtigste Gattung wird der Roman. Und dazu begrüße ich Gustav Freitag.
Und ich sage Ihnen gleich was. Der Roman soll das deutsche Volk da suchen, wo es seiner Tüchtigkeit nach ist, bei der Arbeit.
Das ist das Motto Ihres Romans, Soll und Haben.
Soll und Haben, 1855, erzählt die Geschichte eines bürgerlichen Aufsteigers. Mit Treue, Redlichkeit und Pünktlichkeit arbeitet sich Anton Wohlfahrt im Kaufmannsberuf nach oben. Das Hochlied auf das arbeitsame Bürgertum wird mehr als 100.000 Mal verkauft.
Sie haben eine tüchtige Gehilfin.
Ich bin Sprecherin.
Sogar Theodor Fontane äußert sich wohlwollend über Soll und Haben.
Kein geniales Produkt, aber mit das Beste, was ein Nicht-Genie unter Benutzung russer Vorbilder zu leisten imstande ist.
Reicht auch. Wer braucht Genies? Wir brauchen Fleiß, Technik, Industrie und Gottvertrauen. Darauf kommt's an.
Soll ich dazu noch was sagen?
Später, Herr Fontane. Wir sehen uns noch. Der Erfolg von Gustav Freitag hat auch etwas damit zu tun, dass im 19. Jahrhundert ein bürgerliches Lesepublikum entsteht, das biedere Unterhaltungsliteratur wünscht.
Zwischen 1848 und 1890 verdoppelt sich die Zahl der Lesekundigen. Leihbibliotheken werden gegründet und es entsteht Unterhaltungsliteratur für die Massen. Wildwest-Stories, launige Dorfgeschichten, Stammbuchverse.
Wo es nicht ganz so bieder und bürgerlich zugeht, bedeutet Realismus, die Dichter wenden sich hin zur erfahrbaren Wirklichkeit. Da sind sich die Interpreten einig.
Ich nicht. Ich finde, Verklärung ist auch ein Ziel deutscher Realisten. Die Verklärung...
Nein, es geht um Totalität. Totalität sage
Wirklichkeit
ich...
Wirklichkeit und Bewusstsein. Ich sage nur, es geht um Wirklichkeit und Bewusstsein.
Also gut, die Interpreten sind sich nicht einig. Meine Damen und Herren, etwas Disziplin. Ruhe! Ich brauche ein paar klare Kennzeichen für den realistischen Roman.
Naja, es geht dem realistischen Roman um Totalität.
Objektivität.
Nein, und es geht um Authentizität.
Na also, objektiv und authentisch. Das heißt, der realistische Roman stellt die Menschen und die Gesellschaft so dar, wie sie sind, wie sie wirklich reden und denken. Und mit Totalität ist gemeint, dass der Roman eine ganze geschlossene Welt darstellt, die alle ihre Bedingungen, alle ihre Folgen in sich selbst hat. Ein deutschsprachiges Beispiel ist Gottfried Keller.
Herr Keller lässt sich entschuldigen. Er hat mich geschickt.
Und wer sind Sie?
Sein alter Ego, oder?
So, und der Name?
Sehen Sie doch meine Kleider an.
Hm. Ein etwas aus der Mode gekommenes Grün. Der grüne Heinrich.
Ja.
Gottfried Keller zeigt uns, wie sie ihr Leben zuerst vertändeln, bis Berichte von ihrer Mutter sie dazu bewegen, in ihre Heimat zurückzukehren. In der zweiten Fassung werden sie dann Amtmann.
Oder?
Judith kommt zurück, sie entsagen einer Ehe, werden aber gute Freunde.
Warum der Keller mir das mit dem Entsagen angetan hat?
Tja, er war halt schon recht pessimistisch und glaubte nicht mehr so recht ans Glück. Kennen Sie eigentlich sonst noch was von Keller?
Sicher. Die Leute von Seldwyla, Kleider machen Leute, Romeo und Julia auf dem Dorf und noch viel mehr. Er musste ja auch was verdienen, oder? Die damalige Stellung eines Schriftstellers.
Die Stellung eines Schriftstellers ist miserabel. Der Tintensklave ist geboren.
Herr Fontane, bleiben Sie gleich da.
Und ich gehe dann, oder?
Dankeschön, Herr Heinrich. Wiedersehen. Ach.
Das war der Rüne Heinrich. Hervorragendes Buch. Das allerdings.
Herr Fontane, Sie äußern sich gerne auch kritisch zur Literatur Ihrer Zeit.
Ein weites Feld. Hübsch hier. In die Front ist wohl schon seit Kurfürst Georg Wilhelm benutzten Studios fällt heller Sonnenschein auf das mittagsstille Mikrofon.
Sie meinen unser Aufnahmestudio?
Entschuldigung. Ist ein Reflex bei realistischen Schriftstellern. Erstmal beschreiben.
Herr Fontane, ich möchte mit Ihnen über Effi Briest sprechen.
Donnerwetter, da ziehen wir am besten noch eine Expertin dazu. Fräulein Briest.
Schönen guten Tag.
Effi Briest?
Ja, wenn Sie es nicht glauben, sehen Sie nur auf Ihre Augen.
Schöne, lachende braune Augen, die eine große, natürliche Klugheit und viel Lebenslust und Herzensgüte verraten.
Genau.
Da fragt man sich schon, warum musste ihre Ehe so schief gehen?
Ich war eben für gleich und gleich und natürlich auch für Zärtlichkeit und Liebe. Und wenn es Zärtlichkeit und Liebe nicht sein können, weil Liebe, wie Papa sagt, doch nur ein Papalapap ist...
Ja, was dann?
Dann hätte mein Mann wenigstens superreich sein können und jeden Tag Partys schmeißen.
So salopp habe ich das nicht geschrieben.
Aber sinngemäß stimmt's.
Naja.
Also eine natürliche, lebenslustige Frau, die in eine Ehe mit einem pflichtbewussten, aber kalten Mann gesperrt wird. Mhm. Ihn schließlich mit einem charmanten Hallodri betrügt, den sie auch nicht wirklich liebt.
Ja, schön gesagt.
Etwas salopp.
Ihr Mann erschießt den Rivalen im Duell. Effi wird verstoßen. Erst auch von ihren Eltern. Die nehmen sie erst wieder am Schluss auf, als sie schon todkrank ist.
Ja, ja. Und dann nehme ich bei Herrn Fontane am Ende alles heroisch auf mich. Ich habe ihn ja betrogen und deswegen ist es ganz in Ordnung, dass er mich hinausgeworfen und meine Tochter gegen mich aufgehetzt
Aber,
hat.
Aber, liebe Jutta, Effi, das habe ich doch nicht geschrieben, weil ich etwas gegen sie habe. Ich fand es halt eher realistisch so.
Das war's ja vielleicht auch. Wirklich?
Das ist ein weites Feld.
Heute würden Sie wahrscheinlich ein Buch gegen Ihren Mann schreiben und dann in Talkshows herumgereicht werden.
Klingt auch nicht schön, aber ein bisschen mehr erlebt hätte ich schon gerne.
Naja, die kleine enge Welt ist typisch für den realistischen Roman in Deutschland. Während dagegen in anderen europäischen Literaturen Dickens, Tolstoi, Balzac ein Panorama der Gesellschaft entwerfen, schaut man in Deutschland lieber rückwärts. Auf die Provinz.
Für einige Kollegen gilt das sicher, für mich natürlich nicht in dem Maße.
Aber Herr Fontane, warum haben Sie mich dann in Berlin nicht einmal großstädtisch ausgehen lassen?
Ach, Kind, das ist ein weites Feld. Ich bin doch nicht provinziell der Wahn, dass Husum, Heiligenstadt oder meiner Großmutter Ur die Welt sei, hat mich nie gefallen.
Tja, was haben Sie denn immer gegen Husum?
Oh, Theodor Storm, ich wusste gar nicht, dass Sie da sind. Das ist mir jetzt peinlich.
Nicht so recht, ne?
Von Ihnen ist doch Immensee. Da muss ich immer weinen.
Aber Effi, tja. Dann wollen wir nicht länger stören. Kommen Sie, Effi. Ach. Wiedersehen.
Wiedersehen. Tja, schade. Aber vielleicht sollten wir Herrn Storm erst einmal vorstellen.
Theodor Storm, 1817 bis 1888. Bekannt vor allem als Verfasser von Novellen wie Immensee, 1850 oder Der Schimmelreiter, 1887 und als Lyriker, der die Gattung der Erlebnislyrik mit schwebend musikalischen, intensiven Gedichten vollendet.
Tja, wenn man so eine reizende Vorstellerin hat.
Ich bin Sprecherin.
Fangen wir mal mit den Novellen an.
Novelle heißt seit der Renaissance eine bemerkenswerte oder abenteuerliche Geschichte. Im 19. Jahrhundert entwickelt sie sich weiter. Der Theoretiker Friedrich Theodor Fischer definiert sie als ein Stück aus einem Menschenleben, das eine Spannung und eine Krise hat und uns durch eine Gemüts- und Schicksalswendung mit scharfen Akzente zeigt, was Menschenleben überhaupt ist.
Sie haben den Falken vergessen.
Ach so, ja, Paul Heyse, der die Novelle in Deutschland populär macht, fordert, dass die Novelle ein Symbol oder starkes Leitmotiv hat. Sein Beispiel ist der Falke aus einer Novelle von Boccaccio.
Jo, und bei mir ist das ein Schimmel.
Genau, Herr Storm, der Schimmelreiter. Der ehrgeizige Hauke Haien arbeitet sich im 18. Jahrhundert zum Deichgraf empor, aber die Dorfbewohner halten Distanz. Vor allem aus abergläubischer Angst vor Haiens weißem Schimmel.
Ja, und das ist der Falke.
Wie? Ach ja, ja, das ist der Falke. Und Hauke Hain baut einen großen neuen Deich, ertrinkt aber mit seiner Familie bei einer Sturmflut, die den alten Deich durchbricht. So, jetzt haben wir aber lange über Prosa gesprochen. Herr Storm, Sie haben doch auch Lyrik geschrieben.
Jo! Am grauen Strand, am grauen Meer und seitab liegt die Stadt. Der Nebel drückt die Dächer schwer.
Nach der gescheiterten Revolution von 1848 ist es erst einmal vorbei mit politischer Lyrik. Den Geschmack des Bürgertums bedienen epigonische Bildungsgedichte, zum Beispiel von Emanuel Geibel.
Ich blicke in mein Herz, ich blicke in die Welt, bis vom Auge die brennende Träne mir fällt.
Aber auch von den originelleren Lyrikern wird noch einmal an die Tradition der Erlebnislyrik angeknüpft. Die einfachen Gefühle sind wichtig. Liebe und Natur, Glück und Trauer. Bei Theodor Storm...
Jo,
aber auch bei Friedrich Hebbel.
Quellende, schwellende Nacht, voll von Lichtern und Sternen in den ewigen Fernen.
Passend zur realistisch-erzählerischen Tendenz der Zeit blüht noch einmal die Ballade, vor allem im Werk Theodor Fontanes, John Maynard.
Und ein Jammern wird laut, wo sind wir wo und noch 15 Minuten bis Buffalo.
Von Konrad Ferdinand Meyer stammt die schaurige Ballade Die Füße im Feuer.
Gib ihn heraus! Sie schweigt. Er zerrt das Weib. Zwei Füße zucken in der Glut. Aufsprüht und zischt.
Meyer findet in der Lyrik einen neuen Ton. Weg vom Erlebnisgedicht hin zu einer Dichtung der Symbole. Der römische Brunnen.
Aufsteigt der Strahl und fallend gießt er voll der Marmorschale rund, die sich verschleiernd überfließt in einer zweiten Schale Grund.
Also ich finde das kalt. Da fehlt doch der mitreißende Strom der Empfindung.
Herr Storm, das ist eben der historische Bruch. Da kommt eine neue Art Lyrik, bei der die Empfindung keine so große Rolle mehr spielt.
Tja, aber ich...
Ich habe immer das Gefühl, dass wir noch etwas vergessen haben.
Prosa, Lyrik, das Drama?
Genau. Aber da war nicht viel. Außer natürlich Friedrich Hebbel.
Das Drama verlor im 19. Jahrhundert an Bedeutung. Individuen auf der Bühne in modellhaften Situationen, die großen Konflikte austragen zu lassen, das ging nicht mehr. Der einzige bedeutende deutsche Dramatiker der Zeit ist Friedrich Hebbel. In Judith, Maria Magdalena und Die Nibelungen stoßen die individuellen und kollektiven Werte aufeinander. Große Einzelne laden gerade durch ihre Vereinzelung Schuld auf sich.
Schweig! Pseudo-Ästhetikerin!
Ich bin Sprecherin!
Schluss mit dem ganzen Kunstgerede!
Einen Augenblick. Es geht hier um Kunst.
Kunst? Ich sage Ihnen, was Kunst ist. Kunst gleich K.
Aha.
Und K gleich N minus X. So.
Die Kunstformel. Sie sind also Arno Holz.
Genau. K gleich N minus X. Wobei N für Natur steht.
Natur ist das Stichwort.
Völlig zu Recht. Die Kunst hat die Tendenz, wieder die Natur zu sein, sage ich. Und das muss man ihr ein bisschen austreiben. Sie wird Natur nach Maßgabe ihrer Reproduktionsbedingungen und deren Handhabung. Punkt.
Um 1880 stehen diese technokratischen Ansichten für den Beginn des Naturalismus.
Der Naturalismus radikalisiert gegen Ende des 19. Jahrhunderts die realistischen Tendenzen. In Frankreich steht Solar für psychologisch genaue Beobachtung. Ibsen in Norwegen für die Behandlung gesellschaftlicher Probleme. In Deutschland fordern Holz und andere eine genaue, nüchterne Abbildung dessen, was ist.
Herr Holz, wie würden Sie denn unser Studio naturalistisch beschreiben?
Sehen Sie sich doch um. Ein heruntergekommenes Zimmer und wer sitzt drin? Ein versoffener, heruntergekommener Erzähler, eine verhärmte Ansagerin.
Sprecherin!
Ein verkrachter Gast, der hohle Phrasen über Literatur trischt.
Ja, so schonungslos schildert der Naturalist.
Sollen das heißen, Schonung? Das ist doch alles Scheiß, ach was soll denn das Ganze?
Statt wohlgeformter Sätze wird auf der Bühne gelallt, Dialekt gesprochen und genuschelt. Wie eben in der Wirklichkeit.
Wie im Theater. Aber draußen verhungern die Leute.
Häufig auch die Geste der sozialen Anklage, zum Beispiel in den Webern von Gerhard Hauptmann.
Gerhard Hauptmann wurde 1889 mit einem Schlag durch einen Theaterskandal bekannt. Vor Sonnenaufgang zeigte in brutaler Offenheit die Zustände auf einem schlesischen Bauerngut. Das bekannteste Stück Hauptmanns waren die Weber. Ebenfalls eine drastische Anklage.
Wilhelm II. Ist aus seiner Loge raus vor Wut, als das lief.
Tatsächlich. Dem deutschen Kaiser gefiel gar nicht, was Hauptmann da spielte. Die naturalistische Kunst war auch ein Protest gegen das spießbürgerliche, kaltherzige, wilhelminische Deutsche Reich.
Aber nicht nur. Es gab nicht nur Hauptmann. Was ist mit Bahr? Detlef von Lilienkron, Johannes Schlaf.
Naja, der Naturalismus ist auch ein Übergang. Bruch mit der alten Ästhetik, Hinwendung zur Wirklichkeit. Da fängt schon die Moderne an.
Das heißt, es wird unübersichtlich. Passt mir nicht.
Genau. Deswegen verschieben wir das auf das nächste Mal.
Fertig!